Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Bevor wir hier gleich loslegen, ein paar Hinweise für diejenigen, die uns in Livestreams oder auf Fernsehsendern verfolgen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation. Wir sind nicht Teil der Bundesregierung, sondern wir sind ein Verein von Journalistinnen und Journalisten, die in Berlin über Bundespolitik berichten, diese Pressekonferenzen hier veranstalten und darüber selbst Regie führen. In der Corona-Zeit haben wir das Livestreaming auch dieser besonderen Regierungspressekonferenz, dieses Formats, erlaubt. Deswegen schauen uns viele zu, so wie wir das wissen. Und wir sind sehr dankbar, dass der Fernsehsender Phoenix uns eine Gebärdensprachdolmetschung zur Verfügung stellt, die dort zu sehen ist. Und wir freuen uns natürlich, dass trotz der Pandemie auch Gäste zu uns kommen. Das sind heute die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und bevor wir zu den Kabinettsthemen kommen, ist auch eine neue Kollegin dabei, Frau Herzog im Bundesverkehrsministerium, die sich kurz vorstellt.
Genau, ganz herzlichen Dank. Lisa Herzog, mein Name. Ich verstärke seit Januar 2020 das Team im Neuigkeitenzimmer des Bundesverkehrsministeriums als Pressesprecherin. Ich war vorher in diversen Kommunikationsagenturen und habe für die Kommunalwirtschaft gearbeitet. Und genau, ich freue mich auf gute Zusammenarbeit in der Zukunft und auf ein gutes Miteinander. Vielen Dank.
Darauf freuen wir uns auch. Herzlich willkommen. Und dann kommen wir zu den Kabinettsthemen. Frau Demmer, Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, sich vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages weiterhin an der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der Republik Mali, genannt MINUSMA, und an der militärischen Trainingsmission der Europäischen Union, EUTM Mali, zu beteiligen. Beide Mandate sollen bis zum 31. Mai 2022 verlängert werden. Die aktuelle Sicherheitslage in Mali und anderen Teilen der Sahelregion bleibt besorgniserregend. Die Bedrohung durch Terrorismus und organisierte Kriminalität betreffen nicht nur Mali, sondern drohen ganz Westafrika zu destabilisieren. Das macht den Einsatz der Bundeswehr für MINUSMA und EUTM Mali auch weiterhin erforderlich. Zunächst einige Erläuterungen zu MINUSMA. MINUSMA hat sich in der kritischen Phase des militärischen Umsturzes in Mali im August 2020 als wichtige Konstante und als Stabilitätsfaktor, insbesondere auch gegenüber der malischen Zivilbevölkerung, bewährt. Die VN-Mission wird weiterhin ein Beitrag zur Umsetzung des innermalischen Friedensabkommens sowie zur Unterstützung bei der Wiederherstellung von staatlichen Strukturen und dem Schutz von Zivilisten leisten. Das deutsche MINUSMA-Kontingent ist robust aufgestellt und trägt wesentlich zur Sicherheit im Land und zur Umsetzung des Friedensvertrags von Algier bei. Weiterhin dürfen maximal 1.100 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Und nun zur EUTM Mali. 2020 hat die Europäische Union die Trainingsmission nach einer strategischen Überprüfung um 4 Jahre verlängert. Als Reaktion auf grenzüberschreitende Sicherheitsbedrohungen wurde das Mandatsgebiet auf alle 5 G5 Sahel-Staaten ausgeweitet. Außerdem soll künftig eine stärker bedarfsorientierte, dezentrale Ausbildung in der Nähe möglicher Einsatzräume stattfinden. Eine Beteiligung der Kampfeinsätze durch EU-Team, also eine Beteiligung an Kampfeinsätzen durch EUTM Mali wird es nicht geben. Bis Ende April jeden Jahres legen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Europäischen Kommission und dem Rat der Wirtschafts- und Finanzminister ihre Stabilitätsprogramme vor. Sie enthalten eine Projektion der wichtigsten finanzpolitischen Kennzahlen sowie eine Erläuterung der wichtigsten finanzpolitischen Maßnahmen. Damit kommen sie den Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nach. Das vom Kabinett heute beschlossene deutsche Stabilitätsprogramm für das Jahr 2021 zeigt, die deutsche Finanzpolitik stemmt sich weiterhin kraftvoll, entschlossen und erfolgreich gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die schnellen und zielgerichteten Stabilisierungsmaßnahmen der Bundesregierung haben Einkommen und Arbeitsplätze gesichert. Kurzfristig wirkende Hilfsprogramme haben zur Stabilisierung der Wirtschaft beigetragen. Gezielte Investitionen bilden die Grundlage, um langfristig gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen. da die Schuldenstandsquote in den Jahren vor der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen war, war Deutschland in der Lage, auf die Herausforderungen der Pandemie entschlossen und kraftvoll zu reagieren und ohne dabei die Haushaltsstabilität zu gefährden. In den kommenden Jahren wird es entscheidend darauf ankommen, mit möglichst ausgeglichenen Haushalten den Schuldenstand wieder zu reduzieren, um den Maastricht-Referenzwert einzuhalten. Dann hat sich das Kabinett heute mit der Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland befasst. Faire Teilhabechancen und die gerechte Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten für alle hier lebenden, also in Deutschland lebenden Menschen, unabhängig von ihrem Wohnort, haben eine zentrale Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Bundesregierung hat daher in dieser Legislaturperiode das Ziel der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu einer ressortübergreifenden Aufgabe gemacht. In dem Zusammenhang wurde im Juli 2018 die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse eingesetzt. Ein Jahr später haben der Vorsitzende der Kommission, Innenminister Seehofer, sowie die Co-Vorsitzenden Ministerin Klöckner und Ministerin Giffey in einem Plan für Deutschland Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Arbeit der Kommission dargelegt. Zudem hat das Kabinett im Juli 2019 12 prioritäre Maßnahmen des Bundes beschlossen. Heute hat das Kabinett nun den Bericht zur Zwischenbilanz zur Umsetzung eben jener Maßnahmen der Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse beschlossen. Ergebnis ist, dass viele Maßnahmen unmittelbar begonnen und wichtige Weichen gestellt wurden. Zum Teil sind bereits erste Ergebnisse für mehr Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sichtbar. Des Weiteren hat die Bundesregierung heute den Nationalen Radverkehrsplan 3.0 beschlossen. Nachdem der Nationale Radverkehrsplan 2012 bis 2020 als bisherige Grundlage für die Maßnahmen des Bundes zur Radverkehrsentwicklung ausgelaufen ist, werden mit dem neuen Radverkehrsplan die Handlungsfelder und Ziele bis zum Jahr 2030 festgelegt. Schwerpunkte der Strategie sind unter anderem der Aufbau einer lückenlosen und sicheren Radinfrastruktur mit zusammenhängenden Netzen von Radschnellwegen und Verbindungen, die Stärkung der Radpendlerverkehre und des Radtourismus, insbesondere in strukturschwachen Regionen, die Einbindung des Fahrrads in den urbanen Lasten- und Wirtschaftsverkehr, um die gefahrenen Kilometer per Rad bis 2030 gegenüber 2017 durch deutlich mehr und längere Wege zu verdoppeln. Klar ist, der Radverkehr trägt als zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Mobilität zum Erreichen unserer klimapolitischen Ziele bei, auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene. Und so kann mit dem neuen Nationalen Radverkehrsplan 3.0 die angestrebte Erhöhung der gefahrenen Kilometer per Rad zu einer Einsparung von 3 bis 4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr führen. Und last but not least hat das Bundeskabinett heute den von der Bundesministerin für Bildung und Forschung vorgelegten Bericht der Bundesregierung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung beschlossen. Der Bericht wird auf der Basis eines Beschlusses des Deutschen Bundestages einmal pro Legislaturperiode vorgelegt. Die Rolle von Bildung wird bei der Umsetzung der von den Vereinten Nationen beschlossenen Ziele für nachhaltige Entwicklung als wesentlich angesehen und Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, als eigenständiges Handlungsfeld angeführt. BNE hat zum Ziel, jede und jeden Einzelnen zu befähigen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und damit dann auch verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können. Die Bundesregierung hat sich in den letzten Jahren verstärkt der Aufgabe angenommen, das Leitprinzip Nachhaltigkeit im gesamten Bildungswesen zu verankern. Bei der Umsetzung orientiert sie sich an den Inhalten des im Juni 2017 verabschiedeten Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der Aktionsplan ist gemeinsam von Bund, den Ländern und Kommunen sowie Vertretungen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erarbeitet worden. Zahlreiche Ziele und Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Unmittelbar nach Verabschiedung des BNE-Berichts findet vom 17. bis zum 19. Mai die digitale UNESCO-Auftaktkonferenz zum neuen Programm BNE 2030 mit Deutschland als Gastgeber statt. Die Bundesregierung möchte hier die Chance nutzen, ihre international anerkannte Vorreiterrolle im Bereich BNE darzustellen und weiter auszubauen.
Danke dafür. Und wir nehmen noch dazu eine Reiseankündigung vom Auswärtigen Amt.
Vielen Dank. Ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas am Donnerstag, also morgen und Freitag, nach Kosovo und Serbien reisen wird. Er wird in Pristina und in Belgrad politische Gespräche führen mit der Staatspräsidentin bzw. dem Staatspräsidenten, dem Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin sowie der Außenministerin und dem Außenminister der beiden Länder. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen aktuelle Themen unserer bilateralen Beziehung sowie der von der EU ja moderierte sogenannte Normalisierungsdialog zwischen Kosovo und Serbien, den wir sehr unterstützen. Zur Unterstützung der Annäherung zwischen dem gesamten westlichen Balkan und der Europäischen Union gibt es ja auch seit 2014 ein ergänzendes Format, den sogenannten Berliner Prozess. In diesem Berliner Prozess haben wir in diesem Jahr einmal mehr, und darüber freuen wir uns, die Gastgeberrolle inne. Und insofern wird es in den Gesprächen auch um die Unterstützung gehen in der regionalen Kooperation im Rahmen dieses Berliner Prozesses. Da gibt es Fragen wie ein regionales Jugendwerk, ein gemeinsamer regionaler Markt oder eben Vorbereitung für mehr Reisemobilität in der Region. Das sind alles Themen, denen sich der Berliner Prozess widmet. Es wird sowohl morgen in Pristina als auch übermorgen in Belgrad eine Begegnung mit der Presse geben. Die genauen Uhrzeiten werden wir bekannt geben, sobald wir sie wissen und das Programm festgezurrt haben.
Gibt es dazu, ich fange jetzt mal von hinten an, gibt es dazu gleich Fragen? Herr Rinke?
Ja, Frau Adebar, eher eine organisatorische Frage. Wenn Sie sagen, dass Deutschland in diesem Jahr die Gastgeberrolle hat, wird es denn einen Gipfel dann geben, also ein Treffen, wie das in früheren Jahren der Fall war, oder ist das wegen Corona im Moment gar nicht geplant?
Das würde ich Ihnen, wenn ich dazu was sagen kann, gern nachreichen. Habe ich im Moment keine aktuellen Informationen über den letzten Stand.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann würde ich, bevor wir zu den zahlreichen anderen Fragekomplexen kommen, die mir schon angezeigt wurden, aber erst noch mal die Kabinettsthemen durchgehen. Gibt es Fragen zum Einsatz der Bundeswehr in Mali? Herr Jung.
Ja, jedenfalls auch ans Verteidigungsministerium.
Dann warten wir erst mal den Sitzplatzwechsel ab.
Frau Adebar, Herr Helmbold, wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass der Mali-Einsatz oder die Mali-Einsätze nicht zu einem zweiten Afghanistan-Einsatz, also einem Endlos-Einsatz wird? Und was ist das Exit-Szenario?
Herr Jung, zu den Fragen Exit haben wir ja an der Stelle schon wiederholt uns geäußert. Da wird auch heute keine andere Antwort zu kommen. Bezogen auf das Engagement in Mali bleibt festzuhalten. Wir haben zwei Missionen. Wir haben einmal MINUSMA und einmal EUTM. Wir haben heute über beide gesprochen. Und Änderungen gibt es ja insbesondere bei EUTM, auch mit Anpassungen. Es ist eine europäische Beratungs- und Ausbildungsmission. Und Deutschland unterstützt hier die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union und auch die entsprechenden Beschlüsse. Und die Lage, die wir in Mali haben, hat Frau Demmer ja angesprochen. Die Sicherheitslage ist in Mali selbst und auch in weiteren Teilen der Sahelregion weiter besorgniserregend. Dort leidet die Zivilbevölkerung regelmäßig unter Angriffen von lokalen Milizen und Dschihadisten. Und die Sicherheitskräfte der Sahelstaaten und Angehörige der internationalen Mission sind ebenfalls regelmäßig betroffen. Und für uns gilt es, sich einer weiteren Destabilisierung in der Sahelregion entgegenzustellen. Und die Konfliktursachen liegen sehr tief. Und wenn man sie überwinden will, wird es um gesellschaftlichen Ausgleich und stabile Entwicklungsperspektiven gehen. Und Deutschland ist einer der Hauptgeber von humanitärer und von entwicklungspolitischer Hilfe. Und das erfordert aber auch ein sicheres Umfeld. Deshalb ist es unser Ziel, die Partner zur eigenständigen Wahrnehmung von Sicherheit vor Ort zu befähigen. Dem gilt im Moment gerade bei EUTM unser Engagement. Und wir werden die Lage dort immer weiter im Auge haben. Wir werden unsere Partner vor Ort weiter unterstützen. Das ist dort hoch willkommen. Und gehen davon aus, dass wir zumindest einen Beitrag dazu leisten können, dass in Sahel die Perspektiven besser werden können.
Wenn ich da noch kurz anschließen darf. Wir haben ja in Mali einen innermalischen Friedensvertrag, den wir mit MINUSMA eben unterstützen, der auch dabei helfen soll, die Befriedung zwischen Nord- und Zentralmali und den Schutz von Zivilisten zu gewährleisten. Also das Arbeiten für diesen innermalischen Friedensvertrag, der da ist, ist eines der Ziele des Mandates. Und ich kann Sie auch gerne noch mal auf das Engagement der Staaten selbst, der sogenannten G5-Staaten, hinweisen. Da gab es am 16. Februar einen Gipfel in Tschad-N'Djamena, der auch noch mal eine große zivile Kraftanstrengung beschlossen hat, um sich stärker auch noch auf die Stabilisierungsseite, die zivile Stabilisierungsseite, flankierend zu unserem weiteren Engagement zu konzentrieren. Und in der Sahel-Koalition, die es auch gibt für diese ganze Region als Unterstützung, da sind auch unsere französischen Partner sehr aktiv, gibt es eine Roadmap, die wurde am 19. März dieses Jahres beschlossen, die politisch mit Schritten flankiert, wie wir den Staaten der Region und eben Mali helfen können. Das heißt, es gibt eingebettet in, auch in unser Mandat und parallel zu den Zielen oder für diese Ziele auch diese politischen Prozesse.
Nachfrage?
Ziele sind ja schön und gut. Ich hatte nach den Bedingungen für einen Abzug bzw. wann die Ziele erreicht sind gefragt. Ich habe das jetzt immer noch nicht verstanden. Und ich hatte auch gefragt, wie Sie verhindern wollen, dass es kein Endloseinsatz wie in Afghanistan wird.
Ja, die Punkte, die wesentlich sind, haben sowohl Frau Demmer als auch Frau Adebar sehr, sehr gut dargestellt. Ich habe entsprechend ergänzt. Es geht insgesamt dabei, dass wir gemeinsam mit Partnern und in einem vernetzten Ansatz vorankommen. Und regelmäßig werden dazu neue Mandate verhandelt, sowohl in internationalen Gremien als auch bei uns, heute mit der Kabinettsbefassung, dann weiter im Bundestag. Und davon hängt dann auch ab, wie der Einsatz sich entsprechend fortentwickelt.
Herr Rinke dazu.
Frau Adebar, hätte ich ganz gerne nachgefragt. Jetzt haben Sie die Entwicklung in Mali betont, den innermalischen Prozess, aber haben auch auf die Sahel-Länder hingewiesen. Nun gibt es in Tschad, einem der Sahel-Länder, gerade einen Tod eines Präsidenten und einen Militärputsch. Unterminiert das nicht die Anstrengungen, die die Bundesregierung jetzt gerade zur Stabilisierung in Mali unternimmt? Und wie schätzen Sie generell die Lage in Tschad ein?
Also vielleicht kurz zur Lage im Tschad. Das ist eine im Moment durch den Tod des Präsidenten und der politischen Bewegung, die dort existiert, sehr unübersichtliche Lage. Und auch der Tod des Staatspräsidenten, zu dem wir kondolieren, wirft natürlich neue Entwicklungen und Fragen auf. Wir sprechen natürlich auch der Familie des Verstorbenen unser Beileid aus. Wir sind in Gesprächen dafür und werben dafür, dass es jetzt der Tschad so schnell es geht zu einer verfassungsgemäßen Ordnung zurückkommt. Was heißt das? Das heißt, dass wir das Rufe um das Militär und alle gesellschaftlichen Kräfte im Tschad dazu aufrufen, unter der Achtung der Menschenrechte einen friedlichen Übergang in eine neue demokratische Ordnung im Rahmen der Verfassung zu ermöglichen. Insofern ist das natürlich ein wir rufen im Übrigen auch noch diesen konsularischen Hinweis alle Deutschen dazu auf, das Land mit den gerade noch existierenden Linienflügen zu verlassen und sind in sehr intensiven konsularischen Gesprächen darüber, wie es den Deutschen im Land geht und rufen zum Verlassen des Landes im Moment auf und haben auch eine Reisewarnung ausgesprochen. Wir sind natürlich in Sorge über diese Entwicklung im Tschad, gar keine Frage. Was unsere Mandate jetzt konkret anbetrifft, so ist EOTM Mali nicht im Tschad aktiv und daher von den Ereignissen nicht unmittelbar betroffen. Und bei MINUSMA ist es auch so, dass sich das Mandatsgebiet zwar formal auf alle G5-Staaten bezieht, aber es keine Aktivitäten dort im Tschad im Moment geplant sind. Natürlich wird man jetzt schauen müssen, wie das auf die Kraftanstrengungen, die gerade auch die Länder in der Region und bisher unternommen haben und unternehmen, um zu Frieden dort zu kommen, sich auswirkt. Und das sind Vorgänge der letzten Nacht. Wir haben unsere Haltung und unsere Linie hier gerade dargelegt und tun das natürlich auch vor Ort und werden da mit den EU-Partnern, die dort engagiert sind, mit den G5-Staaten und auch insbesondere natürlich mit Frankreich im Gespräch sein, um zu schauen, wie wir welche Auswirkungen das haben könnte auf den Prozess und wie wir damit umgehen werden.
Nachfrage? Darf ich kurz nachfragen? Sie haben jetzt ein Land gar nicht erwähnt, was zwischen Mali und Tschad liegt, nämlich Niger, was ja auch von der Bundesregierung auch massiv unterstützt wird. Haben Sie wirklich noch keine Erkenntnisse darüber, dass sich die Ereignisse im Tschad auch schon destabilisierend auf Niger und dann vielleicht eben im nächsten Zug auch auf Mali auswirken?
Also ich glaube, der Tod des Präsidenten ist gestern passiert. Insofern sind das Ereignisse der ganz aktuelle Ereignisse. Wie die Sicherheitslage sich in der gesamten Region darstellt und dass da noch viel zu tun bleibt, haben wir, glaube ich, alle drei hier, Frau Demmer und auch das BMVG, gerade schon dargestellt. Natürlich gibt es da viel zu tun.
Herr Jessen?
Können Sie die Kosten für die militärische und polizeiliche Unterstützung im Rahmen des Mali-Einsatzes beziffern? Und wenn es geht, auch in Relation zu dem, was für zivile Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben wird. Hintergrund ist, es gibt ja Kritik am Afghanistan-Einsatz, die darauf hinweist, dass die militärischen Ausgaben 20-mal so hoch gewesen waren wie die zivile Entwicklungszusammenarbeit, was als eine Ursache angesehen wurde für den letztlich dann doch nicht erfolgreichen militärischen Einsatz. Wie ist das in Mali?
Ich habe die zivilen Zahlen im Moment nicht in ihrer Gesammeltheit mit. Die würde ich gerne nachrechnen. Sicher können wir da eine Aufstellung liefern, ganz sicher.
Die Zahlen für das Militär habe ich. Das ist einmal für MINUSMA. Da sind die einsatzbedingten Zusatzausgaben für den Zeitraum 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 insgesamt rund 362 Millionen Euro. Und für UTM Mali kommen wir für den Zeitraum 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 auf insgesamt rund 117,5 Millionen Euro.
Okay, danke. Und die die EZ wird von Ihnen oder von BMZ, je nachdem, nachgegeben?
Wir können es da mit dem BMZ kurz schließen. Ich glaube, da gibt es aber verschiedene Kanäle über die EU im Rahmen der G5 bilateral. Also das sind, muss man, glaube ich, ein bisschen rechnen.
Das wäre schön.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Das nächste Kabinettsthema war das Stabilitätsprogramm. Gibt es dazu Fragen? Sehe ich nicht. Die Zwischenbilanz gleichwertige Lebensverhältnisse sehe ich auch nicht. Radverkehrsplan auch nicht. Und der Bericht Bildung für nachhaltige Entwicklung sehe ich auch keine Fragen. Dann sind wir im weiten Feld der Fragen zu anderen Themen. Ein Komplex, mit dem ich gleich starten würde, ist Corona. Weitere Themen sind der Climate Summit, Russland, Afghanistan, Ukraine unter anderem, nur um schon mal im Erwartungsmanagement zu sagen, wir haben viele Themen, daher die Bitte, sich auch kurz zu fassen. Und zum Thema Corona hat Frau Palzer die erste Frage.
Ja, vielleicht eine allgemeine Frage, um was geht es genau beim Impfgipfel am kommenden Montag? Die Ankündigung ist jetzt da, aber welche Themen sollen da behandelt werden?
Das hatte ich schon gesagt, dass man sich nochmal zusammensetzen möchte, um mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten über das Thema Impfen zu sprechen. Aber Details kann ich hier nicht vorwegnehmen.
Herr Blank.
Ja, Frau Demmer, ist die Kanzlerin denn der Ansicht, dass das kompromissveränderte Notbremsengesetz, das im Moment im Bundestag behandelt wird, ausreicht, um die dritte Corona-Welle zu stoppen?
Also wir haben ja hier deutlich zum Ausdruck gebracht, was der Hintergrund für eine solche Notbremse ist, wie sie jetzt dem Parlament zur Entscheidung vorliegt. Die Zahlen sprechen für sich. Die Inzidenzen sind zwar heute leicht runtergegangen, liegen aber doch immer noch sehr hoch, deutlich über dem Schwellenwert 100, der für viele der angekündigten, also mit der Notbremse verbundenen Maßnahmen gilt. Und ich glaube, das ist der politische Willensbildungsprozess, der hier zu Kompromissen geführt hat. Und ich glaube, dass wir alle angesprochen sind, das Signal, was von dieser Notbremse ausgeht, ernst zu nehmen.
Die Frage war ja, ob die Kanzlerin zufrieden mit den Kompromissen ist, beispielsweise mit der Inzidenz von 165 bei Schulschließungen.
Wie gesagt, das war jetzt eine Entscheidung des Parlaments. Der richtige Adressat für die Begründung einzelner Ergebnisse ist jetzt das Parlament.
Herr Brössler?
Ja, ich hätte eine Frage zum Thema.
Können Sie ein bisschen das Mikro?
Zum Thema Impfen und Arbeitswelt. Das richtet sich ja wahrscheinlich an mehrere Ressorts, wahrscheinlich auch ans BMG. Zunächst die Frage, ob die Aufhebung der Priorisierung beim Impfen eine Voraussetzung ist für das Impfen in Betrieben. Dazu auch noch die Frage, ob der Arbeitgeber denn das Recht haben wird, über den Impfstatus der Mitarbeiter informiert zu werden und ob das Impfen in Betrieben staatlich mitfinanziert wird. Also der Impfstoff ist ja kostenlos, aber dadurch werden ja andere Kosten entstehen. Also ob das geregelt ist. Vielen Dank.
Vielleicht könnten wir, bevor das BMG gleich schon startet zu antworten, nochmal das BMAS auch nach vorn holen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, richtete sich ein Teil der Fragen und ich habe noch aus dem Corona-Komplex dann auch eine andere Frage. Aber währenddessen kann vielleicht das BMG schon mal loslegen.
Ja, also wann wir die Priorisierung lockern, das hängt maßgeblich vom Fortschritt der Impfkampagne ab. Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Was richtig ist, ist, dass wir im Mai und Juni deutlich mehr Impfstoff erwarten. Ich kann dazu vielleicht noch mal wiederholen, was der Minister, ich glaube, vor 2 Tagen gesagt hat. Da hat er gesagt, wie angekündigt, gewinnt die Impfkampagne im 2. Quartal deutlich an Geschwindigkeit. Das zeigen die aktuellen Lieferzusagen von BioNTech und Moderna. Dazu werden noch die Dosen von AstraZeneca und Johnson & Johnson kommen. Damit erhalten Arztpraxen und Länder mehr Planungssicherheit für Mai und Juni. Und das ermöglicht uns bereits auch im Juni, die Betriebsärzte in die Impfkampagne zu integrieren. Soweit der Minister. Die Details dazu, die sind noch in Abstimmung. Insofern kann ich Ihnen da jetzt noch nichts weiter zu sagen.
Aber dann war bei Ihnen Impfstatus Thema? Oder fragen Sie selber nach.
Ja, einfach nur die Nachfrage, ob denn schon geklärt ist, ob die Aufhebung der Priorisierung Voraussetzung ist, dass die Betriebsärzte reingeholt werden oder würde das parallel laufen?
Naja, wann die Priorisierung aufgehoben wird, das habe ich ja eben gesagt, hängt vom Fortschritt der Impfkampagne ab, hängt davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht.
Kann das BMAS ergänzen?
Kann eigentlich nur insoweit ergänzen. Also grundsätzlich ist für das Impfen in Betrieben durch die Betriebsärzte des BMG zuständig. Aus arbeitsrechtlicher Sicht kann ich nur sagen, es gibt keine Impfpflicht. Das sieht das Arbeitsrecht nicht vor. Weiter können wir nicht ergänzen.
Dann nehme ich jetzt noch mal dazwischen eine Frage von Markus Grill, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, richtet sich ans BMAS. Er schreibt, FFP2-Masken sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sicherer als OP-Masken. Karl Lauterbach fordert eine FFP2-Maskenpflicht dort, wo sich Aerosole ausbreiten. Warum gibt es keine FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz?
Wir haben die Corona-Arbeitsschutzverordnung seit Beginn der Pandemie. Wir schauen uns das alles ganz genau an. Gerade jetzt wurde sie ja wieder erweitert. Es gibt da natürlich ganz viele Punkte, die beachtet werden müssen. Es gibt die Verpflichtung, Mindestabstände einzuhalten, Schutzmasken zu tragen. Sie haben recht, keine FFP2-Schutzmasken. Die Masken muss der Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Es muss regelmäßig gelüftet werden. Es gibt die Möglichkeit zur Handhygiene. Und ganz zuvorderst wird natürlich darum gebeten, daran appelliert, dass man, wo immer es möglich ist, Homeoffice wahrnimmt.
Herr Jung, das ist zum Thema Corona-Arbeitsschutz. Dann bitte.
Die Frage haben Sie nicht beantwortet, warum es keine FFP2-Maskenpflicht gibt am Arbeitsplatz.
Es gibt ein Gesamtpaket mit der Arbeitsschutzverordnung, das ganz viele verschiedene Regularien vorsieht.
Warum gibt es keine FFP2-Maskenpflicht?
Ich kann meine Antwort da jetzt nicht weiter ergänzen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Corona-Arbeitsschutz, frage ich mal. Nochmal Herr Jung.
Die Testangebotspflicht am Arbeitsplatz wurde jetzt ja verschärft von einmal pro Woche auf zweimal pro Woche. Also die Arbeitgeber müssen 2 Corona-Tests pro Woche anbieten. Es wird uns immer wieder berichtet, dass es gar nicht genug Tests gibt. Was kann da der Arbeitgeber machen und was kann da der Arbeitnehmer machen?
Also die Arbeitsschutzverordnung ist eine Verpflichtung für Arbeitgeber zum Schutz der Arbeitnehmer. Insofern ist der Arbeitgeber in der Pflicht. Ich kann von BMAS-Seite aus berichten, dass uns Herr Spahn immer wieder berichtet hat, auch der Herr Scheuer immer wieder berichtet hat, dass genügend Tests zur Verfügung stehen. Davon gehen wir jetzt grundsätzlich aus. Der Arbeitgeber ist insofern in der Pflicht, dass er sich bemühen muss, Tests zu besorgen und die den Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen. Wenn das wirklich nicht möglich ist, kurzzeitig, dann genügt es, wenn er die Bestellnachweise vorweisen kann.
Und eine Frage noch, was haben die Arbeitnehmer in der Hand, wenn der Arbeitgeber einfach nicht dieser Testangebotspflicht nachkommt? Wo beschweren die sich? Oder?
Die können sich beschweren bei den Betriebsräten, bei den Personalräten vor Ort im eigenen Unternehmen, insoweit es sie gibt. Das wäre der erste Ansprechpartner natürlich. In den Unternehmen, in denen es das nicht gibt, sind die Arbeitsschutzkontrollbehörden der Länder die richtigen Ansprechpartner.
Die nächste Frage zum Thema Corona hat Herr Rinke.
Das ist ein Thema zu den Zahlen, entweder an Frau Demmer oder Frau Nauber. Wenn man sich Inzidenzen wurden ja eben erwähnt, die Zahlen der letzten 2-3 Tage anguckt, dann gibt es ja nicht mehr so eine exponentielle Steigung, von der immer geredet wurde. Ich hätte deswegen ganz gerne gewusst, ob man in der Bundesregierung die Einschätzung hat, dass die Wucht der dritten Welle eigentlich derzeit schon gebrochen ist. Also gibt es eine Trendwende?
Also ich würde denken, dass es noch zu früh ist, um dazu eine Aussage zu treffen und Sie da auf die Situationsberichte des RKI verweisen. Und man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass wir aus gutem Grund uns nicht Inzidenzen einzelner Tage angucken, sondern immer einen Verlauf. Und insofern ist es schwierig, da nach 2 Tagen schon einen Trend ablesen zu wollen. Aber das RKI gibt ja auch jeden Tag im Situationsbericht eine Einschätzung der Lage.
Was würden Sie denn sagen, nach wie vielen Tagen man dann von der Trendwende, wenn die dann positiv erreicht wäre, man sprechen könnte?
Wie gesagt, ich verweise dazu auf die Situationsberichte des RKI.
Gibt es weitere Fragen zum Themenkomplex Corona? Frau Palzer?
Ich habe noch die Frage, Hongkong hat jetzt die Flüge nach Indien eingestellt wegen der dort um sich greifenden Mutante. Plant Deutschland so etwas auch? Und falls das nicht der Fall sein sollte, warum nicht? Weil man es ja bei der Mutante in Südafrika beispielsweise getan hat. Ich nehme an, das geht dann Frau Adebach.
Dann warten wir noch mal.
Ich glaube, das ginge auch ans Verkehrsministerium, wenn das da wäre. Also ich kann Ihnen nicht davon berichten, dass es einen solchen Plan im Moment gibt. Gegebenenfalls würden die betroffenen Ministerien sich da noch mal schlau machen und was nachreichen.
Bevor wir jetzt kompliziert umsetzen, gibt es ein Ministerium, das ergänzen kann? Das BMI.
Ich kann gern ganz allgemein etwas zu diesem Thema sagen. Es gibt ja einen Prozess innerhalb der Bundesregierung, an dem verschiedene Ressorts beteiligt sind, wie mit Ländern umzugehen ist, auch mit Reisen aus bestimmten Ländern, die als Hochrisikogebiet oder als Virusvariantengebiet eingestuft sind. Und wenn ein Land als Virusvariantengebiet eingestuft wird, dann greifen Beförderungsverbote, die sich natürlich insbesondere im Flugverkehr auswirken. Und insofern gibt es keine spezielle Regelung für eine neue Mutante, sondern das Entscheidende ist die Frage, ob die Situation in Indien dazu führt, dass Indien als Virusvariantengebiet eingestuft wird und dann greifen die Mechanismen.
Ein Beförderungsverbot ist auch ein anderer Mechanismus als, ich weiß nicht genau, was Pakistan, was dort geschehen ist, ein Einstellen von Flugverbindungen im Grundsatz. Aber wir haben unser grundsätzliches Verfahren und das alt eingespielte, inzidenzbasierte Einstufung unserer Einreise- und Ausreisemöglichkeiten.
Dann aber nochmal Nachfrage von mir. Da ist aber momentan nichts geplant oder ist das ein Prozess, der nur momentan noch nicht abgeschlossen ist?
Das ist ein fortlaufender Prozess. Das BMI, das BMG und das Auswärtige Amt stehen dazu regelmäßig in Kontakt, schauen sich die Infektionssituationen in unterschiedlichen Ländern an und entscheiden dann, ob eine Heraufstufung, eine Abstufung angezeigt ist, und dann wird diese Entscheidung getroffen. Für Indien speziell ist mir nicht bekannt, dass man da jetzt konkret irgendwelche Planungen hat, aber Sie können davon ausgehen, dass die Situation, die sich verändert, in diesem Gremium berücksichtigt wird.
Herr Jung?
Das wäre auch meine Frage gewesen. Ich dachte, es gibt da irgendwie klare Bedingungen, wann ein Land Hochrisikogebiet ist, wann es ein Virusvariantengebiet ist, aber Sie sagen jetzt, da tauschen sich Leute aus und entscheiden dann nach Bauch heraus, oder was?
Nein, nein, es gibt ein festgelegtes Verfahren. Und wenn wir bei dem Beispiel des Virusvariantengebiets bleiben, dann ist es eben so, dass nicht allein die Tatsache, dass es eine neue Mutation gibt, dazu führt, dass ein Land eingestuft wird. Es spielen andere Dinge eine Rolle. Wie stark ist die Mutation in dem im jeweiligen Land verbreitet? Wie stark ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mutation sich auf das deutsche Infektionsgeschehen auswirkt? Und das muss berücksichtigt werden. Und auf dieser Grundlage wird dann entschieden, weil natürlich die Einstufung als Virusvariantengebiet und auch die daraus folgenden Konsequenzen sehr harte Maßnahmen sind, die auch verhältnismäßig sein müssen, weil man im Prinzip dann nicht mehr von A nach B fliegen kann.
Nachfrage?
Ja. In Indien ist das die dominante Variante mittlerweile und auch in Europa wird sie festgestellt. Das heißt, diese Bedingungen, die Sie gerade genannt haben, die sind doch schon erfüllt. Darum verstehe ich jetzt nicht, warum Indien noch das nicht.
Gut, also ich meine, wenn Sie der Auffassung sind, das ist erfüllt, dann nehme ich das mal zur Kenntnis. Ich traue mir dieses Urteil nicht zu, weil in diesem Gremium, was ich gerade beschrieben habe, sitzen eben Leute, die sich mit der Situation sehr gut auskennen, die auch wissenschaftlich basiert solche Einschätzungen treffen können. Und ich vertraue darauf, dass in diesem Gremium die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Wenn der noch anfügen darf, das ist im Übrigen ein eingespieltes Gremium, was seit einem Jahr diese Art die Entscheidungen fortlaufend trifft und berät und mit was sich an die weitere Entwicklung der Pandemie dort eben diese ganzen Regelungen beraten hat.
Herr Blank dazu?
Ja, gerade dazu, das Gremium, Frau Adebar oder Herr Alter, das tagt ja permanent, aber gibt es da irgendwo immer einen Stichtag, meinetwegen immer der Donnerstag der Woche, wo das entscheidet dann, oder wie läuft das?
Wenn Sie unsere Webseite beobachten, ist das öfter freitags der Fall, dass dann Entscheidungen publiziert werden.
Also vor allem einer unserer Kollegen beobachtet die Website sehr intensiv, ja. Insofern ich nicht. Danke.
Herr Jung, auch noch mal dazu.
Die Anfrage, wer ist Teil dieses Gremiums?
Das hat der Alter schon beantwortet.
Also das Gremium setzt sich zusammen aus Vertretern des BMI, des Auswärtigen Amtes und des BMG, einschließlich des RKI.
Aber wie viele Leute sind da im Gremium? Ist das paritätisch?
Das muss ich nachreichen, die Zahl habe ich jetzt nicht parat.
Und welche höchsten Beamten? Also,
das ist Arbeitsebene. Arbeitsebene und diese Entscheidung, das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, diese fachlichen auf der Arbeitsebene empfohlenen Entscheidungen werden in der Regel auf höherer Entscheidungsebene nochmal vorgelegt. Zum Teil kommt es auch dazu, dass über diese Entscheidung im Corona-Kabinett nochmal gesprochen wird, bevor sie getroffen werden. Wie ich schon sagte, es sind sehr weitreichende Entscheidungen. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch davor nicht zurückgeschreckt. Sie haben ja gesehen in den letzten Wochen und Monaten, dass wir durchaus auch in unmittelbaren angrenzenden Staaten diese Einstufung vorgenommen haben mit weitreichenden Konsequenzen. Also es besteht überhaupt keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die notwendigen Maßnahmen auch eingeleitet werden.
Herr Brössler.
Ja, Frau Demmer, zumindest im weiteren Sinne Corona. Wie beurteilt die Bundeskanzlerin die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den Einspruch gegen den Corona-Wiederaufbaufonds nicht zuzulassen? Wie geht es jetzt weiter? Kann der Fonds starten? Kann der Bundespräsident das Gesetz unterschreiben?
Da würde ich das BMF.
Dann warten wir erstmal den Sichtbarzweck.
Die Bundeskanzlerin hat dazu keine Einschätzung?
Die begrüßt es.
Ja, vielen Dank. Also ich kann fürs BMF sagen, dass wir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begrüßen. Die Ratifizierung des EU-Eigenmittelbeschlusses, der die Finanzierung des EU-Aufbaufonds und des EU-Haushalts regelt, kann jetzt durch den Bundespräsidenten abgeschlossen werden. Der Bundesfinanzminister hat sich dazu auch schon geäußert heute in der Debatte im Bundestag. Auf die Äußerungen würde ich Sie verweisen.
Weitere Fragen zum Thema Corona sehe ich nicht und würde das Thema mit Blick auf die Uhr auch gern verlassen. Dann fangen wir ein neues Thema an mit Herrn Angerer.
Carlo Angerer vom amerikanischen Fernsehen NBC News. Morgen ist ja der Climate Summit des Weißen Hauses, an dem auch die Kanzlerin teilnimmt. Wie sieht die Kanzlerin denn allgemein die Zusammenarbeit mit der Biden Administration in den letzten Monaten? Und gibt es da noch bestimmte Ziele, die sie verfolgt, bevor der Bundestagswahl im Herbst?
Also die Vereinigten Staaten von Amerika sind Deutschlands wichtigster Partner außerhalb von Europa. Und die Bundesregierung begrüßt ausdrücklich die Initiative der USA für dieses Gipfeltreffen zum Thema Klima. Die USA spielen als große Wirtschaftsnation eine entscheidende Rolle im internationalen Klimaschutz. Mit Spannung erwarten wir deshalb den neuen nationalen Beitrag der USA für die Zeit bis 2030. Und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit beim Kampf gegen den Klimawandel.
Nachfrage?
Nachfrage. Wie ist es denn bei anderen Themen, also außerhalb des Klimas? Gibt es da noch bestimmte Ziele, die die Bundeskanzlerin hofft zu verfolgen in den nächsten Monaten vor der Bundestagswahl im transatlantischen Verhältnis?
Da würde ich Sie bitten, dann immer aktuell zu fragen. Ich kann jetzt hier kein großes Panorama von anstehenden Themen ausbreiten. Aber ganz grundsätzlich ist es, wie schon gesagt, die Vereinigten Staaten von Amerika sind der wichtigste Partner Deutschlands außerhalb der Europäischen Union. Und gemeinsam gibt es viele Themen, die zu besprechen sind. Aber ich möchte die jetzt hier nicht vorab und grob skizzieren oder kommentieren.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Brössler als nächstes ein außenpolitisches Thema. Vielleicht eine Bitte, vielleicht können sich in der Zwischenzeit schon mal Gesundheit und Verteidigung die Plätze tauschen, weil wir für das nächste Thema das Verteidigungsministerium brauchen. Herr Brössler.
Ja, Frau Demmer, wie beurteilt es die Bundeskanzlerin, dass der sächsische Ministerpräsident sich in einer Zeit, in der russische Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert sind, in der Alexej Nawalny um sein Leben kämpft, sich auf den Weg nach Moskau gemacht hat? Ist das aus Sicht der Bundeskanzlerin der richtige Zeitpunkt für so eine Reise und für die Eröffnung einer Ausstellung? Und hat sich der sächsische Ministerpräsident der Bundeskanzlerin beraten vor dieser Reise, wie er auf diese Themen eventuell eingehen kann?
Also die Bundeskanzlerin war vorab informiert, aber zu konkreten Fragen zu seiner Reise müssten Sie sich an den Ministerpräsidenten selber wenden. Unsere Haltung zum Thema Russland kennen Sie. Die Bundeskanzlerin hat sie gestern auch noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Nachfrage.
Es geht ja nicht darum, den sächsischen Ministerpräsidenten jetzt zu fragen, dessen Haltung wird ja dadurch klar, dass er reist. Es geht ja um die Frage, wie die Bundeskanzlerin es beurteilt, dass doch ein hochrangiger Repräsentant aus der Bundesrepublik gerade in dieser Zeit nur nach Moskau reist.
Die Bundeskanzlerin hat, wie schon gesagt, gestern in ihrer Rede vor dem Parlamentarischen Rat Auskunft gegeben zu diesem Thema und da auch keine neuen Haltungen präsentiert. Deswegen kann ich Ihnen eigentlich nichts Neues hier vermelden.
Frau Palzer?
Ich möchte an dem Thema noch mal nachfragen. Also wenn aber jetzt ein Regierungsvertreter, also eines Landes, nach Moskau reist in einer solchen Situation, ist das dann für die Bundeskanzlerin kein Grund, dies mit einer Stellungnahme zu bewerten?
Also vielleicht kann ich noch mal wiedergeben, ganz grob skizziert, was die Bundeskanzlerin gestern selber gesagt hat. Wir haben viele Konflikte mit Russland, die leider unser Verhältnis schwierig machen, aber wir müssen trotzdem im Gespräch bleiben.
Herr Rinke?
Ja, Herr Putin hat sich ja heute auch geäußert und hat das Ausland vor Provokationen gewarnt. Deswegen hätte ich ganz gerne eine Reaktion darauf, was die Bundeskanzlerin zu diesen Provokationen sagt. Worin könnten die bestehen aus dem Ausland? Und als erste Frage. Und dann.
Das müssten Sie noch mal wiederholen. Was ist die Frage genau?
Also der russische Präsident hat das Ausland vor Provokationen gewarnt. Russland werde scharf reagieren, falls man Angriffe auf russische Interessen vorhabe. Was ist die Reaktion der Bundeskanzlerin?
Sie wollen jetzt wissen, was der russische Präsident möglicherweise für eine Provokation hält. Das müssten Sie den russischen Präsidenten fragen.
Nee, ich wollte wissen, ob die Bundesregierung den Vorwurf oder die Warnung für gerechtfertigt hält, dass der Westen Russland provoziert.
Also ich bewerte oder kommentiere ja hier ganz grundsätzlich nicht Äußerungen anderer Staats- und Regierungschefs.
Darf ich eine Frage hinterher schieben ans Auswärtige Amt? Und zwar, was die Ausgabe russischer Pässe in der Ostukraine angeht, da hätte ich ganz gerne gewusst, für wie gefährlich das Auswärtige Amt diese Entwicklung hält und ob es einen Zusammenhang sieht zwischen der Truppenkonzentration, die stattfindet, und dieser Passausgabe.
Ich glaube, wir haben uns, als dieser Vorgang aufkam, auch schon einmal sehr klar dazu geäußert. Wir sehen das mit Sorge und wir sind dafür, dass auf dem Staatsgebiet der Ukraine ukrainisches Recht auch im Konsularbereich natürlich gilt. Und wir stehen politisch, und da gibt es viele Fragen, die in verschiedenen Arbeitsgruppen diskutiert werden, natürlich dazu im Rahmen des N4-Formats und dem Minsker Prozess alle möglichen auftauchenden Fragen, das betrifft auch konsularische Fragen und so weiter, dort zu klären. Ich kann auch noch mal raussuchen, was wir auch schon mal dazu gesagt haben. Da haben Sie auch noch mal den Zeitpunkt, wann wir zuerst dazu on record gegangen sind.
Darf ich noch mal kurz nachfragen? Sehen Sie einen Zusammenhang mit der Truppenkonzentration und der Ausgabe der russischen Pässe?
Darüber will ich nicht spekulieren. Eben die Ausgabe der russischen Pässe ist ja ein Vorgang, der vor die aktuelle Truppenkonzentration zurückreicht und insofern schon vor einer Weile oder eine Weile ein Problem und auch eine Diskussion dort in der Region und auch mit der Ukraine und auch mit uns hervorgerufen hat. Insofern ist das ja zeitlich nachgelagert.
Herr Blank.
Ja, ich würde mich gerne nochmal der Frage von Andreas Rinker anschließen. Frau Demmer, Herr Putin hat ja bei der Pressekonferenz heute vor dem Überschreiten von roten Linien gewarnt, auch im Zusammenhang nicht nur mit Blick auf Russland, sondern auch mit Blick auf frühere Sowjetunion, also Gebiete der früheren Sowjetunion, also Belarus in diesem Zusammenhang. Wie beurteilt denn die Bundesregierung, vielleicht auch Frau Adebar, das Verhalten des russischen Präsidenten, der jetzt nicht nur über Russland redet, sondern über die frühere Sowjetunion? Das ist ja ein durchaus ausgreifendes Einflussnehmen, das Herr Putin dort heute gezeigt hat.
Ich muss Sie leider enttäuschen. Also Sie versuchen jetzt mit mir über eine Rede zu reden, die noch läuft oder womöglich gerade zu Ende gegangen ist. Ich kann das von hier aus jetzt nicht kommentieren.
Also die Frage war ja eher, wie beurteilt die Bundesregierung oder kann der Westen die Bundesregierung mittragen, wenn Herr Putin sich jetzt quasi auf dem Gebiet der frühen Sowjetunion warnend einmischt, beziehungsweise vor Einmischung warnt?
Also da Sie sich auf etwas beziehen, was ich naturgemäß jetzt hier noch nicht kennen kann, ich kann es nicht bewerten von hier aus, weil mir die Rede nicht vorliegt, die womöglich gerade zu Ende gegangen ist, aber vielleicht sogar noch läuft. Das weiß ich nicht mal, das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen.
Ich nehme mal eine Frage dazu, die online eingegangen ist, weil sie in den Komplex schon passt. Thomas Nehls fragt entweder das Auswärtige Amt oder Frau Demmer, wo ist nach Kenntnis der Bundesregierung Herr Nawalny, lautet die Frageerklärung dazu, in einer Gefängnisklinik, wie es Außenminister Maas hervorgehoben habe, oder in einem anderen Folterlager, wie es ein Mitglied im Europäischen Parlament der Grünen heute formuliert hat.
Also ich glaube, Herr Maas hat dazu etwas gesagt, wo er denkt, dass sich Herr Nawalny befindet.
Dann ist Kollegin Nils die Frage damit hoffentlich beantwortet. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Und ich bin mir nicht sicher, Tufik Nir, passt Ihre Frage noch in diesen Komplex? Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und tatsächlich lautet das Afghanistan. Dann haben Sie die erste Frage an diesem Mikro. Jo.
Frage ans Verteidigungsministerium. Herr Helmbold, es gibt Presseberichte, wonach Ihr Ministerium überprüft einen deutlich höheren Abzug aus Afghanistan. Können Sie solche Berichte bestätigen und wenn ja, vielleicht Hintergrund dazu geben?
Ja, vielen Dank. Also es gibt zurzeit Überlegungen im Hauptquartier von Resolute Support in Kabul, den Abzugszeitraum zu verkürzen. Es geht dabei um den 4. Juli, der zwischenzeitlich als Abzugsdatum erwogen wird. Heute hat das Ministerium auch den Verteidigungsausschuss darüber informiert. Und wie immer, die beteiligten Nationen prüfen jetzt, was das für Herausforderungen bedeutet und wie die Folgen aussehen. Die Bundeswehr selber hatte sich ja bereits in der Vergangenheit darauf eingerichtet, relativ schnell abziehen zu können. In die Richtung werden jetzt unsere Überlegungen gehen.
Nachfrage. Sehen Sie die Sicherheitslage so gut, dass es jetzt schon so einen früheren Abzug geben kann? Also es gibt jetzt
Herr Tufik,
der Taliban in Afghanistan.
Ja, das ist Teil der Erwägungen, die im Moment in der Abstimmung mit den Nationen stattfinden. Kann ich jetzt nicht im Einzelnen vorgreifen.
Eine Frage online angegangen von Kai Küstner, ARD. Er stellt noch die Zusatzfrage. Können Sie bestätigen, dass die USA das Datum 4. Juli von der Symbolwirkung her für geeigneter hält als den 11. September?
Und dazu liegen mir jetzt keine Daten vor. Kann ich nicht kommentieren.
Dann Herr Jung zu dem Thema.
Ja, ich warte seit Montag auf die Nachreichung, wie viele afghanische Hilfskräfte in den letzten 20 Jahren Sie engagiert haben.
Ja, Herr Jung, die Frage ist nicht vergessen. Die Auswertung ist nicht ganz trivial. Einmal natürlich, weil nicht nur das BMVG, sondern auch andere Bereiche Ortskräfte haben. Zum anderen aber auch, weil datenschutzrechtliche Dinge zu berücksichtigen sind. Wir haben das nicht vergessen und liefern Ihnen die Daten, die wir haben, sobald wir können.
Was haben datenschutzrechtliche Bedenken mit der Gesamtzahl der Hilfskräfte in 20 Jahren Einsatz zu tun?
Ja, weil alle Datensätze, die man bearbeitet, auch nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen gehalten und überprüft werden müssen. Also wie gesagt, wir tun das, was wir können, um Ihre Informationsbedürfnisse zu befriedigen. Aber es ist nicht ganz trivial und sobald wir was haben, bekommen Sie das von uns.
Auf diese Nachlieferung hatte auch noch mal Daniel Lücking von ND der Tag hingewiesen. Damit müsste seine Frage jetzt auch beantwortet sein. Gibt es weitere Fragen zum Thema Afghanistan?
Das ist eine Nachlieferung für Herrn Rinke, bevor er verschwindet.
Ja, Herr Rinke, Sie müssen sich nochmal hinsetzen.
Ich wollte Ihnen doch gerne noch vortragen, was wir zu den Pässen sagen, nicht wahr? Und zwar war das am 25.09.2019. Dort haben wir die Dekrete des Präsidenten der Russischen Föderation zur vereinfachten Erteilung der Pässe für die russische Staatsbürgerschaften an Gebiete der Bewohner in Luhansk und Donetsk verurteilt, weil sie dem Geist und den Zielen der Minsker Vereinbarung widersprechen und eine Verletzung der Souveränität der Ukraine darstellen. Die Ausführungen damals von Herrn Breul hier auf diesem Podium sind noch ausführlicher, aber vielleicht noch einmal diese Grundlinie.
Danke dafür, Sie sind entlassen.
Entschuldigung.
Aber jetzt wieder zum Ernst zurück. Gibt es weitere Fragen? Hatten wir schon in Afghanistan, gab es keine weiteren Fragen. Ich habe noch andere mit anderen Themen auf der Liste. Jetzt muss ich noch mal fragen, Herr Tufik Nir, Sie hatten noch ein anderes Thema? So hatte ich mir das doch auch gemerkt. Dann stellen Sie Ihre Frage.
Frage an Frau Demmer. Die Bundesverteidigungsministerium hat gestern in Paris sich dahingegen geäußert, die Nutzung von Nord Stream 2 in Frage zu stellen. Ist das jetzt die offizielle Position der Bundesregierung? Wie steht die Bundeskanzlerin dazu?
Auch dazu hat sich die Bundeskanzlerin gestern im Rahmen ihres Auftritts vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats geäußert. Und die Haltung der Bundesregierung, wie wir sie hier vielfach kundgetan haben, bekräftigt. Dem kann ich jetzt nichts hinzufügen.
Dann.
Ja, ich ebenfalls nicht. Die Verteidigungsministerin hat sich dazu geäußert, einmal als ihr Amtskollege Austin aus den USA nach Deutschland gekommen ist. Dort hat sie Stellung genommen und hat gesagt, ich bin aber der festen Überzeugung, dass selbst wenn man Nord Stream 2 fortführt, am Ende bei der Frage, wie viel Gas durchgeht, dies abhängig gemacht werden muss vom Verhalten Russlands. Das ist ihre politische Positionierung und dazu habe ich jetzt auch keine Details hinzuzufügen.
Herr Helmholtz, es geht aber nicht um die Menge, es geht darum, Grund ist um die Nutzung, gesagt, ob überhaupt diese Pipeline benutzt wird. Darum geht es jetzt. Das ist das erste Mal, dass eine Ministerin oder Minister sich dahingehend äußert.
Das habe ich so nicht verstanden. Wenn Sie genau in die Zitate reingehen, werden Sie feststellen, dass die Ministerin gesagt hat, dass es weniger um die Frage des Abschlusses geht, sondern wenn um die Frage des Gasflusses.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann nehme ich noch mal eine außenpolitische Frage online gestellt von Haitham Aish. Er fragt vermutlich das Auswärtige Amt. Vor wenigen Tagen fand in Bagdad ein Treffen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran statt. Er fragt, ob deutsche Diplomaten bei der Organisation des Treffens beteiligt waren und wie die Bundesregierung diese Entwicklung beurteilt.
Das ist ja jetzt durch die Hintertür der Versuch, mir eine offizielle Bestätigung von Treffen, Tofik Nia lacht, abzuringen, die, glaube ich, nicht offiziell und von keiner Weise bestätigt worden sind. Insofern kann ich auch nicht bestätigen, dass ein deutscher Diplomat an irgendeinem Treffen teilgenommen hat. Im Übrigen hatte ich mich aber dazu, wie wir das finden, in der REC-PK am Montag schon geäußert.
Dann sei darauf und auf das Protokoll nochmal verwiesen. Weitere Fragen dazu gibt es nicht. Jetzt habe ich auf der Liste noch Herrn Jessen, Herrn Jung und Frau Palzer mit neuen Themen. Und dann sind wir, glaube ich, mit unserer Stunde auch so langsam am Ende, die wir hier zulässig haben in Corona-Zeiten. Herr Jessen zuerst. Wenn ich das richtige Mikro treffe.
Jetzt. Geht ans Auswärtige Amt. Frau Adebar, vor einigen Tagen oder sehr frisch hat die ruandische Regierung einen Bericht veröffentlicht über Hintergründe und vor allem die Verantwortung Frankreichs am Völkermord in Ruanda 1994. Kurz zuvor hatte die französische Regierung ebenfalls einen eigenen Bericht über die Verantwortung Frankreichs vorgelegt. Beide Berichte kommen zu dem Ergebnis, dass Frankreich zumindest durch Wegschauen, wenn auch nicht durch Komplizenschaft, Anteil am Zustandekommen des Völkermords hatte. Die erste Frage, wie bewertet die Bundesregierung diese Berichte und die darin vorgenommene Einschätzung der Rolle Frankreichs? Zweitens, sind diese Berichte Anlass, Deutschlands Rolle in den 90er Jahren zu untersuchen oder gibt es das schon? Es gab damals Kritik, dass die Bundesregierung eben auch sehr lange weggeguckt hat, als sich der Völkermord an den Tutsi abzeichnete.
Ich nehme das gern mit und würde das gern nachreichen. Ist im Moment nicht bekannt.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, mir geht es um die Rangliste der Pressefreiheit, die die Reporter ohne Grenzen veröffentlicht haben. Und Deutschland ist mittlerweile abgerutscht von einer noch zuvor guten Lage, wird jetzt nur noch ein zufriedenstellend ausgestellt. Da würde mich vom BMI und auch vom BPA interessieren, wie Sie dieses, Zitat, deutliche Alarmsignal bewerten. Es geht hauptsächlich um gewalttätige Angriffe auf Journalisten, die sich im letzten Jahr in Deutschland verfünffacht haben. Und es geht hauptsächlich um Demonstrationen am Rande von sogenannten Querdenker-Demos, was alles ja eine indirekte, massive Kritik an der Polizei ist. Darum auch die Bitte um Antwort vom BMI.
Also die Bundesregierung nimmt Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten auf den Demonstrationen, wie Sie sie gerade angesprochen haben, wie sie in den letzten Wochen geschehen sind, sei es beispielsweise in Dresden oder Stuttgart, sehr ernst und verurteilt diese scharf. Das haben wir hier auch immer wieder getan. Jeder Angriff auf Journalistinnen und Journalisten mit ihren Kamerateams ist einer zu viel. Das Recht auf freie journalistische Berichterstattung muss garantiert werden und Journalisten müssen ungehindert ihrer Arbeit nachgehen können. Die Übergriffe und Angriffe sind daher unter keinen Umständen zu rechtfertigen. Das gilt auch für die kommenden genehmigten Versammlungen in diesen Zeiten der Pandemie. Eine freie Presse und ein freier Rundfunk sind von konstituierender Bedeutung für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft und die Grundwerte unseres Gemeinwesens. Und wer die angreift, greift die Demokratie an. Solche Taten müssen deshalb auch mit aller Härte und Konsequenz des Rechtsstaats verfolgt werden.
Ja, ich kann nur ergänzen, dass dieser Befund, der gestern bekannt wurde, natürlich ernst genommen wird. Das ist nichts, was wir unbeteiligt zur Kenntnis nehmen, sondern es ist klar, dass dieses hohe Gut der freien Berichterstattung auch und gerade im Rahmen von Demonstrationsgeschehen noch stärker als bisher in den Blick genommen werden muss. Die Polizei hat bereits jetzt die Arbeit der Journalisten und Medienschaffenden im Vorfeld von Demonstrationen im Blick und berücksichtigt dies. Und es ist auch klar, dass das auch weiterhin konzeptionell berücksichtigt werden muss, dass Journalisten im Rahmen und gerade am Rande von Demonstrationsgeschehen auch ihrer Arbeit nachgehen können. Deswegen werden in den Einsatzkonzepten entsprechende Vorkehrungen getroffen. Wir haben das heute auch hier in Berlin schon erlebt, dass die Berliner Polizei entsprechende Bereiche vorsieht, in denen ein geringeres Risiko für Journalisten besteht, von gewalttätigen Demonstrationsteilnehmern angegriffen zu werden. Aber es ist natürlich auch klar, dass es eine Form von gegenseitiger Abstimmung, eine Form von Kooperation mit der Polizei geben muss. Denn auch Journalisten müssen sich gegenseitig beraten, auf Hinweise der Polizei dann eventuell auch Rücksicht nehmen, um ihr eigenes Risiko im Rahmen des Möglichen zu minimieren, ohne dass ihre Berichterstattung dadurch eingeschränkt wird. Also zusammenfassend, das gehört in die Polizeikonzepte mit eingebunden. Das findet jetzt schon statt, aber der Befund, den wir zur Kenntnis nehmen, bekräftigt dies, dass das auch künftig noch stärker berücksichtigt werden muss.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Frau Palzer.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Dann sehe ich keine Fragen mehr im Saal und online. Wünsche Ihnen, dass Sie jetzt gesund und schnell durch das Demo-Geschehen da draußen kommen und beende diese Pressekonferenz.
I'm taking